Ja, also ich bin der Christian Waldauf, gerne Christian, ich hoffe, das ist okay. Vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich bei euch hier in der Gemeinde sein kann. Und Ralf, danke, dass du da die Kommunikation geführt hast. Ich bin im VEBS tätig, das ist der Verband Evangelischer Bekenntnisschulen und Christlichen Kitas. Das ist ein großer Dachverband, beziehungsweise wir sind ein ganz kleines Team, aber es sind sehr viele Mitglieder in diesem Verband drin. Hauptsächlich Schulen, die als private Bekenntnisschulen an den Start gegangen sind. Wir leben in einem Land, in dem im Grundgesetz verankert das Recht den Eltern tatsächlich gegeben wird, Schule und Erziehung auf der Grundlage ihres Glaubens zu betreiben. Und ich bin im Verband Leiter der Akademie, das heißt dort mitverantwortlich für die Fortbildungs-, Ausbildungsarbeit von Lehrkräften. Wir können noch keine eigenen Lehrkräfte ausbilden. Aber wir arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, die dann durch die Ausbildung gegangen sind und ja, helfen ihnen hoffentlich dabei, ein tieferes Verständnis davon zu bekommen, was es bedeutet, als Christen tatsächlich an einer christlichen Schule auch zu arbeiten. Und es ist mein großes Herzensanliegen, dass die Betonung bei christlich nicht auf dem Lich liegt, so ein bisschen angepinselt, sondern auf dem ersten Teil, auf Christ, dass es um Jesus Christus geht als Dreh- und Angelpunkt, auch an diesen Schulen. Und das ist mein großes Herzensanliegen, dass wir die Chancen, die wir in Deutschland haben, tatsächlich noch mehr nutzen, unseren Herrn Jesus in den Mittelpunkt zu rücken, auch ganz bewusst im Bildungsbereich. Wir dürfen sehr dankbar sein dafür, dass Gott uns in diesem Land hier die Möglichkeiten gibt. Aber es geht auch darum, diese Chancen tatsächlich auch ganz konkret zu nutzen. Und wir dürfen da nicht aus dem Blick verlieren, dass die Ausbildung von Lehrkräften tatsächlich ja mit Gott nicht wirklich viel zu tun hat. Vielleicht hat man Theologie studiert und dann steht und fällt das aber natürlich auch mit dem Ort, wo man Theologie studiert hat und mit den Dozentinnen und Dozenten. Ansonsten hat aber die Lehrerausbildung nicht viel mit dem Glauben zu tun und das finde ich dramatisch. Das sage ich auch deshalb, weil ich jahrelang im staatlichen System gearbeitet habe und selber auch lange in der Lehrerausbildung tätig war. Und ich bin dann tatsächlich irgendwann als Seminarleiter aus dem staatlichen System bewusst rausgegangen, weil ich das, was ich da vermitteln sollte, auch nicht mehr verbinden konnte mit dem, woran ich glaube. Und ja, wir sind nicht in Ländern, in denen wir aktiv verfolgt werden, aber liebe Geschwister, unterschätzt nicht, was auf der geistlichen Ebene auch mitten in unserem Land abläuft. Und das ist oft ein Kampf um die Seelen der Kinder. Und das hört sich dann alles so schön an und sehr humanistisch, extrem konstruktivistisch geprägt. Und ich frage mich aber immer mehr, ob wir da nicht auch eine Generation heranziehen, die, weil Selbstbestimmung auf so einen hohen Thron gesetzt wird in unserem Land, denen vielleicht auch die Türen verschlossen werden. Gott ist größer, Gottes Geist ist größer, versteht mich bitte nicht falsch, aber denen wir es vielleicht auch manchmal durch das Bildungssystem unnötig schwer machen, die Einladung Jesu zum Leben tatsächlich anzunehmen. Weil wenn sie die ganze Zeit nur hören, du bist toll, so wie du bist perfekt, so wie du bist, alles ist gut, und dann hören sie, du brauchst Jesus, wisst ihr, dann würde ich als Kind auch irgendwann reagieren mit, ja, wofür denn? Läuft doch. Das ist jetzt extrem verkürzt dargestellt, aber mir geht's darum, tatsächlich unseren Herrn Jesus auch immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Er steht im Mittelpunkt, aber vielleicht verlieren wir manchmal so ein bisschen den Blick darauf. Für diejenigen, die heute Morgen schon in der Anbetungsstunde dabei waren, zieht sich eigentlich der Faden weiter fort. Das passt sehr gut. Und ja, ich hatte dem Ralf dann am Montag, glaube ich, geschrieben, was so das Thema ist. Und da hätte der Ralf noch die Chance gehabt zu sagen, nein, Christian, geht gar nicht, such dir bitte was anderes aus. Also zu dem Titel hat Ralf im Prinzip auch indirekt sein Ja gegeben. Mal gucken, was da raus wird. Wir können dann immer noch zu ihm sagen, wen hast du denn da eingeladen? Ich bin verheiratet seit 2002 mit Jennifer. Sie ist auch 43 Jahre alt, genauso wie ich. Uns hat Gott 4 Kinder anvertraut, 3 leibliche und ein Pflegekind. Streng genommen haben wir tatsächlich noch einen Schwiegersohn. Also de facto, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Kind zählt. Ja, also wir leben in einer für deutsche Verhältnisse Großfamilie. Unsere Tochter hat letztes Jahr im Mai geheiratet, ausgezogen. Sie wohnt im Nachbarort. Wir haben nach wie vor noch eine sehr gute Beziehung zu ihr, zu Alina. Jonas ist 19, Amy ist 15 und der Jerry, unser Jüngster, ist 10. Also ist immer was los eigentlich bei uns. Die besinnliche Vorweihnachtszeit, Advent, Advent. Ja, und es geht eben nicht weiter mit ein Lichtlein brennt, obwohl das natürlich auch damit zu tun hat, sondern ich habe bewusst heute Morgen dieses Thema mitgebracht. Ist uns eigentlich bewusst, mit wem wir es zu tun haben? Und da sagt ihr jetzt vielleicht, ja klar, erzähl uns mal was Neues. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, der gar nicht so bewusst ist, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, Macht hoch die Tür. Und da gibt's ja diese Zeile, ich liebe diese Zeile. O wohl dem Volk, o wohl dem Land oder der Stadt, die diesen König bei sich hat. Ja, ich glaube, es gibt auch noch eine andere Seite davon. Wehe dem Volk, wehe dem Land, das diesen König ablehnt. Und noch sind wir in der Gnadenzeit. Wir haben eine wundervolle Botschaft weiterzugeben und sie steht und fällt mit einem tieferen Verständnis davon, wer ist Jesus eigentlich und warum musste er kommen. Und ich möchte mit euch hier reingehen in ein kleines Schaubild. Das erhebt jetzt in keinster Weise irgendwie den Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich möchte deutlich machen, einen kleinen zeitlichen Überblick, wenn wir von der Adventszeit sprechen, ist es ganz wichtig, dass wir das nicht immer nur so in der Rückschau sehen oder aufs Hier und Jetzt bezogen in der Rückschau, sondern dass wir das als gesamte Phase tatsächlich verstehen, in der wir uns befinden. Wir sind mittendrin im Advent und wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben und die eben auch weitergeben. Und wenn wir uns das Ganze mal vorstellen, wie gesagt, sehr vereinfacht dargestellt, auf so einem Zeitstrahl, ich meine damit nicht mit den Pünktchen links, dass der Mensch irgendwie keinen Ursprung gehabt hat, das meine ich damit nicht. Ich will damit nur deutlich machen, dass die Menschheitsgeschichte ja schon auch eine Weile lang geht sozusagen. Und ich habe jetzt nicht mit konkreten Jahreszahlen gearbeitet. Bei Gott übrigens ist dieses Pünktchen, was ihr da seht, tatsächlich inhaltlich so gemeint. Er ist ein ewiger Gott. Er lässt sich nicht in die Zeit pressen. Und das dürfen wir bei allem, was wir da jetzt auch gleich sehen, schematisch vereinfacht nicht vergessen. Ja, ihr seht ja so ein paar Ausstülpungen. Und diese erste Ausstülpung, die soll tatsächlich Jesu erstes Kommen auf diese Welt zu uns Menschen. Gott wird Mensch, er lässt sich zu uns herab symbolisieren. Und dann seht ihr noch zwei andere im rechten Bereich, so eine kleinere und eine etwas größere, die wieder nach unten zeigt. Ihr merkt vielleicht schon, ich gehöre zu den Leuten, die die Bibel so verstehen, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem Jesus seine Gemeinde zu sich holen wird. An dem, wir nennen das als Christen Entrückung, an dem wir tatsächlich Jesus in den Wolken begegnen werden. Und dass es davon getrennt nochmal einen Punkt geben wird, an dem Jesus Christus als Herr und Richter für alle sichtbar wiederkommen wird. Er wird ein zweites Mal auch auf diese Erde wiederkommen. Und ich weiß, dass es auch in christlichen Kreisen da immer wieder auch Diskussionen gibt. Da will ich jetzt gar nicht rein. Und Zeitpunkt der Entrückung und so weiter. Ich habe da eine Meinung zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich will einfach nur damit deutlich machen, dass ich schon davon überzeugt bin, auch wenn wir das Wort Gottes so lesen, ich werde nachher auch eine Stelle, werden wir uns gemeinsam angucken, dass gerade, weil Jesus sich eine Gemeinde erkauft hat, dieses Zeitalter der Gemeinde, in dem wir gerade leben, tatsächlich einen besonderen Stellenwert auch in dieser Gnadenszeit hat und dass Jesus seine Gemeinde auch zu sich holen wird. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass das geschehen wird, bevor die heftigste Zeit in der Menschheitsgeschichte kommen wird, die die Welt jemals erlebt hat. Wer da gerne mit mir darüber diskutieren will, dass wir einen Teil der Trübsalzeit auch noch erleben und so, kann das gerne tun. Darum geht's mir aber heute gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Mir geht's um den Aspekt Blick auf unseren Herrn und nicht um theologische Fragen, die auch immer wieder viel Diskussion auslösen. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, es ist wichtig, dass man da auch eine begründete Meinung hat, dass man nicht einfach sagt, ja, da gibt's verschiedene Meinungen, alles egal, bildet euch eine eigene Meinung auf der Grundlage von Gottes Wort. Mir geht's aber vorrangig um diesen Aspekt, was hat das mit der Person Jesus Christus zu tun? Und ich hoffe, da sind wir uns vielleicht bei Unterschieden auch in der Auslegung einig. Und wenn wir uns dann den Advent anschauen, dann ist es definitiv, also für unsere Gesellschaft, wir sagen ja immer so, christliches Abendland, ist immer die Frage, wie christlich ist es eigentlich noch? Aber ich glaube, dass es immer noch in unserer Gesellschaft einen großen Konsens darüber gibt, dass Advent die Zeit ist, bis zu dem Punkt, wo Jesus Christus als Kind in diese Welt kam, in einer Krippe zur Welt kam oder in eine Krippe gelegt wurde, nachdem er auf die Welt gekommen war. Und das bezeichnen wir dann oft rückblickend als Advent. Also wenn wir jetzt da an dieser Stelle sind, übrigens diese kleine Fußnote ist wichtig, die senkrechte Jetzt-Markierung, das, was ihr da rot seht, ja, das ist nicht als exakt definierter Zeitpunkt im Rahmen der gesamten Heilsgeschichte zu verstehen. Ich werde mich hier nicht irgendwie zu irgendwas äußern, es wird noch so und so viele Monate dauern und so. Ich glaube, das ist vermessen, egal wer das tut. Ich weiß es nicht. vielleicht weiß es jemand von euch, Hut ab, aber ich glaube, es kann keiner wissen. Aber, das möchte ich auch ganz deutlich machen, meine persönliche Meinung ist mit Blick aufs Weltgeschehen, ist, dass wir am Ende der Endzeit leben. Ich glaube, dass tatsächlich die Player alle aufgestellt sind, die Schachfiguren, ob das jetzt wirklich diese Menschen sind, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das irgendwie zu sagen, kann ich gar nicht. Aber ich glaube, dass Jesus uns heute zu sich holen kann. Und ich würde mich darüber freuen. Und das sage ich nicht aus einer depressiven Haltung heraus. Ich hoffe nicht. Ich komme da nachher noch zu. Ich merke, dass Gott selbst so an mir arbeitet, diese Freude auf den Herrn. Ich bin jetzt 43. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, in einem anderen Kontext, weil ich einige von euch ja auch schon mal in einem anderen Kontext erlebt habe. Wir hatten einen Bruder bei uns in der Gemeinde. Ich bin in der INE, der FEG INE. Das ist die Nachbargemeinde vom Schoppen. Also offiziell eine FEG. Ich würde sagen, wir sind eher brüdergemeindlich geprägt. Da hatten wir einen Bruder in dieser Gemeinde, der ist mittlerweile schon beim Herrn und er hat regelmäßig gebetet, da war ich noch so ein junger Spund, also noch deutlich jünger als jetzt, und er betet dann immer so, Herr, wir bitten dich, komm bald. Und dann die Gemeinde so, Amen. Und ich saß dann da so als junger Kerl und gesagt, nee, du hast dein ganzes Leben hinter dir, das kannst du jetzt leicht sagen, Herr, komm bald. So, was ich damit sagen will, ist, liebe Geschwister, denkt auch an die Jüngeren. Er hat das, glaube ich, gar nicht böse gemeint oder so. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, Amen, Herr, komm bald. Und als ich dann irgendwann zu ihm mal sagte, du Dietrich, ich finde das so schön, dass du das immer so inbrünstig betest. Ich wünsche mir auch, dass er bald kommt. Da guckt mich dieser Bruder an und sagt, Christian, du wirst noch gebraucht. Und ich so, okay, das war auch eine Ermahnung. Also es geht nicht darum, dass wir fliehen vor dem Hier und Jetzt. So möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber ich merke jetzt mit 43, dass ich immer mehr an Punkte komme, wo ich immer tiefer davon überzeugt bin, es kann nichts Besseres geschehen, als dass Jesus heute noch wiederkommt. Gleichzeitig auch, und ich habe mit vielen Menschen zu tun, die den Herrn offensichtlich noch nicht als Heiland angenommen haben oder sich bewusst von ihm losgesagt haben, glaube ich, dass für sie dann eine ganz, ganz heftige Zeit beginnt. Und das sollten wir auch nicht vergessen. Es geht da nicht nur um uns, dass es uns dann gut geht, sondern ja, es bedeutet auch, dass die Welt dann in eine Zeit hineingeht, die sie so noch nicht erlebt hat. Und das wird für viele, viele Menschen eine ganz, ganz heftige Zeit werden. Aber trotzdem, ich freue mich darauf, dass Jesus wiederkommt, uns zu sich holt. Und Gott arbeitet an mir, ich merke das, dass ich mich nicht in erster Linie darauf freue, weil dann viele Sachen, die mich hier nerven, nicht mehr sein werden, sondern dass ich mich in erster Linie darauf freue, weil ich dann Jesus sehen werde. Und das wünsche ich uns allen, dass das wirklich unser Hauptanliegen ist. Ich glaube, dass der Himmel viel konkreter sein wird, als wir uns das oft vorstellen. Ich glaube, dass sich niemand mit uns mit einer Harfe in der Hand, gelangweilt auf einer Wolke, irgendwie die ganze Zeit, oh Halleluja, und eigentlich, was war das schön auf der Erde? Ich glaube, so eine Situation wird es überhaupt nicht geben. Ich glaube, dass sie viel konkreter sein wird, als wir uns das vorstellen. Bei vielen Fragen, die bleiben werden, bis wir da sind. Aber ich wünsche mir, dass Gott mich immer mehr dahin bringt, dass ich mich bei allem Konkreten in der Ewigkeit in erster Linie darauf freue, dass ich bei Jesus sein werde. Und ich glaube, das wird auch so sein. Also, wenn wir zurückgucken aus dem, ich wollte nur deutlich machen, ja, es geht hier nicht um genaue Zeitangaben, aber oft ist es so im Hier und Jetzt, dass wir zurückschauen und sagen, wow, Gott ist in einem Kind zu uns gekommen. Gott hat sich klein gemacht. Ganz, ganz viele Lieder handeln davon, gerade jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Ja, das ist richtig. Und ich möchte uns allen das mitgeben, gerade in dieser Zeit, wo vielleicht auch Menschen empfänglicher sind, auch für geistliche Dinge, wobei ich glaube, dass gerade die Adventszeit auch eine geistlich extrem umkämpfte Zeit ist, dass wir auch die Zeit, in der wir uns aktuell befinden, viel bewusster noch als Advent wirklich verstehen. Jesus Christus ist der wiederkommende Herr der Herren. Und ich sage direkt dazu, Jesus Christus ist nicht mehr der holde Knabe mit lockigem Haar. Das ist er nicht mehr. Sie fragen, ob er überhaupt so aussah, wie man sich das da so romantisch oft vorstellt. Ein Jude, ein Mann aus dem, ein Knabe aus dem Volk Israel, wie er genau ausgesehen hat, wir werden es irgendwann erfahren. Aber Fakt ist, er ist nicht mehr dieses kleine Kind in der Krippe. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann merken wir auch schon zu seinen Lebzeiten, hat er sich nicht vor jeden Karren spannen lassen. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Also der 12-Jährige im Tempel, der dann sagt zu Maria und Josef, muss ich nicht im Haus meines Vaters sein? Und dann steht, er reiste mit ihnen zurück und ordnete sich unter. Das ist interessant. Das ist eine Entscheidung, die Jesus da getroffen hat. Aber er macht sehr schnell deutlich, ich bin jemand anders. Oder denkt an die Hochzeit zu Kana. Das erste Wunder, das uns im Johannesevangelium als Wirken Jesu beschrieben wird. Ja, er macht Wasser zu Wein. Und wie er da auch mit Maria umgeht. Ich glaube, dieses Frau, was habe ich mit dir zu schaffen oder so, das war nicht despektierlich gemeint. Jesus hat nie gesündigt. Der hat sich nicht über Maria lustig gemacht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er macht aber sehr deutlich, dass Maria keinen Zugriff auf ihn hat im Sinne von, du kannst mir sagen, was wann dran ist. Und das dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Auch schon in der Zeit, als Jesus Mensch war. Er war nicht 33 Jahre lang das kleine Kind in der Krippe, wo man herging. Nein. Und es gehört auch zur Wahrheit dazu. Voller Sanftmut, voller Demut. Aber er hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er das Heft in der Hand hält. Wir kommen aus der Anbetungsstunde. Ja, wenn Jesus nicht gewollt hätte, hätte keiner, niemand an ihn Hand anlegen können. Es gibt das eine Lied hier drin, wir haben das Buch auch, und ich neige manchmal dazu, auch sprachlich das zu sehr dann zu untersuchen. Dann sagen mir schon mal Leute, oh Christian, das ist jetzt aber sehr, wie nennt man das, klein-klein, Korinthenkackerei und so. Also ihr kennt solche Ausdrücke vielleicht. Da gibt es dieses eine Lied, bist in unseren Krieg geraten. Das ist nicht der Titel des Liedes, ihr müsst jetzt nicht danach suchen, aber in diesem Lied heißt es dann irgendwie, und flüsterst leise Worte, warum bist du fort, mein Gott? Wenn man sich die Stelle mal anguckt, das waren keine leisen Worte, er hat laut geschrien. Und auch diesen Teil in dem Lied, den wir immer wieder singen, ja, bist in unseren Krieg geraten. Leute, Jesus ist nicht in unseren Krieg geraten. Er hat sich ganz bewusst da reingestellt. Nochmal, wenn er nicht gewollt hätte, hätte niemand von den Menschen, niemand von uns irgendwie Hand an ihn legen können. Als er gefangen genommen wird und deutlich macht, ich bin es, den ihr sucht, da weichen sie alle zurück. Er wusste ganz genau, wann er den Mund aufmacht und wann er schweigt. Ganz genau. Und denkt an die Situation vor Pilatus. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Ich bin ein König. Ja, wenn ich gewollt hätte, könnte ich zig Engel holen. Leute, er war am Kreuz, weil er das wollte, weil er dem Vater gehorsam war, bis zum Ende. Er ist nicht überfordert gewesen mit der Situation. Auch da hat er sich gezeigt als der absolute souveräne Sohn Gottes, schon zu seiner Zeit auf dieser Erde. Und merkt ihr, das ist nochmal ein anderer Blick als das kleine Kindchen in der Krippe. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist jetzt vielleicht nicht auf euch bezogen, aber in der Gesellschaft, in der wir leben, dass Weihnachten vielleicht noch am ehesten die Zeit im Jahr ist, wo die Leute irgendwie was mit Gottesdienst und Gott und christlich zu tun haben. Meine Vermutung ist, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, vielleicht auch deshalb, weil das kleine Kindchen in der Krippe nicht unbedingt einen Anspruch an dein Leben stellt. Leute, tut es aber. Und das war den Menschen auch schon klar, die das Kind in der Krippe damals schon gesehen haben. Mit wem haben wir es zu tun? Und umso mehr gilt es für diese Zeit, in der wir jetzt leben, Jesus Christus ist der wiederkommende Herr der Herren. Und deshalb fand ich das so schön, auch heute Morgen. Ja, es ist und bleibt das Wort vom Kreuz. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber es ist und bleibt das Wort vom Kreuz. Und da sieht man Jesus nicht, das ist kein Kruzifix oder so, es ist das leere Kreuz. Es ist so schön, ich liebe diese Stelle in 1. Korinther 11, wo es dann, da geht es im Zusammenhang ja darum, dass das Mahl des Herrn würdig gefeiert werden soll. Und dann gibt es diese Passage, diese Formulierung, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Wann hast du das letzte Mal über diese kurze Formulierung nachgedacht? Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn wir von jemandem sprechen, der gestorben ist, ja, und die ganze Geschichte ist vorbei, dann würden ja vielleicht eher sowas sagen, ja, und wir verkünden den Tod, erinnern uns daran, wie er damals, er lebt in unseren Gedanken bei uns weiter. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist Realität, dass er auferstanden ist und lebt. Das ist der Herr, an den ich glaube. Das ist mein Heiland und Herr. Und das ist der Wiederkommende. Und wenn wir auf Jesus schauen im Advent, ihr werdet jetzt hier so eine Tabelle sehen, das ist nicht als Gegensatz gemeint. Also nicht nur das, sondern auch da. Also es ist eine Gesamtheit, die ich damit deutlich machen möchte, bezogen auf diese zwei Zeitspannen. Wenn wir uns diese erste Zeit anschauen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, dann thematisieren wir eben oft, dass Gott Mensch wurde, dass er sich erniedrigte, dass er Gott sicht- und greifbar machte, dass er sanftmütig und demütig war. Sagt er ja selbst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, lernt von mir, denn ich bin, was hätt ihr alles sagen können? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie ist er in Jerusalem eingezogen? Wobei das, glaube ich, oft missverstanden wird, dieser Esel, weil wir so einen Blick auf den Esel haben. Es war kein Kriegsross, ja. Aber der Esel war zur damaligen Zeit ein königliches Reittier. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber er ist sanftmütig und demütig über diese Erde gewandelt. Wie gesagt, er hat sich nicht vor jeden Karren spannen lassen. Das dürfen wir nicht vergessen. Er war gleichzeitig auch der Herr. Wo die Jünger im Boot, da steht, ich glaube, Furcht und Entsetzen packte sie, Stillung des Sturms. Wer ist denn dieser? Also auch da wurde schon deutlich, Jesus lässt sich nicht einfach in irgendwelche Schubladen packen. Und Johannes sagt es selbst am Anfang seines Evangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wenn wir auf Jesus in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, schauen, er sitzt zu Rechten Gottes, er ist auferstanden, er bereitet Wohnung. Ihm ist nicht langweilig. Er hat uns seinen Geist hier gelassen, er besitzt alle Macht, er tritt für uns ein. Ja, was wird er damit zu tun haben, für uns alle einzutreten beim Vater? Aber das tut er. Und er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Er hat das Werk vollbracht, für das er auf dieser Erde war. Also mir geht es nicht irgendwie um Widersprüchlichkeit bei dieser Tabelle, überhaupt nicht, sondern um das Gesamtbild. Mit wem haben wir es zu tun? Ja, ich habe es eben schon gesagt, Jesus Christus ist nicht mehr das kleine Kindlein in der Krippe. Und schlag das mal auf, wenn wir uns das mal anschauen im Lukas-Evangelium. Ich will das nicht vorwegnehmen, ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch Heiligabend oder jetzt in den nächsten Tagen da auch noch viel zu sagen werdet. Aber auch hier ganz deutlich, da heißt es, mit wem haben wir es zu tun? Auch damals schon, Vers 11, Lukas 2, Vers 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wie oft haben wir das schon gesungen? Wie oft haben wir das schon gelesen? Aber allein da wird schon der Anspruch deutlich. Es ist Christus der Herr. Und dann kommt das mit dem Kind. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt in der Krippe liegend. Und wenn wir uns dann zum Beispiel anschauen, wie Simeon im Tempel Lob preist. Vers 29. Nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Wisst ihr, dann geht's nicht weiter mit, oh, was ein süßes Kind, das ist aber schnuckelig. Gar nicht. Ich will mich damit darüber nicht lustig machen. Ich will nur deutlich machen, mit wem wir es von Anfang an zu tun haben. Was sagt Simeon hier? Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Schaut mal, 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Auch wie muss sich Maria dabei vorgekommen sein? Ja, aber schaut euch mal den Ausspruch von Simeon über Jesus an. Siehe, über dieses kleine Kind. Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Das ist jetzt nicht so der übliche Gruß, den man einer Mutter weitergibt, wenn sie gerade ein kleines Kind in den Armen hält, oder? Jesus lässt sich nicht einfach in irgendwelche Schubladen pressen. Er ist ganz Mensch geworden. Gott ist ganz Mensch geworden. Und gleichzeitig Jesus ist ganz Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Warum ist Weihnachten noch am ehesten mit Christus verknüpft? Ich habe eben schon diese These aufgestellt. Vielleicht tatsächlich, weil diese Vorstellung von dem Jesus als kleines Kind, weil wir damit als Menschen auch ganz gut leben können, weil stellt ja keine Ansprüche. Der Christkindmarkt. Das sind Bayern, glaube ich, oder? Wir kennen das hier nicht so. Ne? Wir sprechen ja mittlerweile dann eher von dem Lichterfest oder dem Familienfest. Aber selbst Christkindmarkt, stellt euch mal vor, das Ganze würde Christusmarkt heißen. Auf einmal bekommt das schon eine andere Färbung, ne? Versteht ihr, was ich meine? Er ist nicht das kleine Kind mehr. Bitte schlagt mal auf, Philipper 2, 5 bis 11. Philipper 2, 5 bis 11. Wir haben diese Stelle auch in der Anbetungsstunde heute Morgen. Ich glaube, jemand hat sogar im Gebet schon formuliert. Ich möchte einfach mal im Zusammenhang vorlesen. Und achtet da auch mal auf die Zeitformen. Philipper 2, 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Was für eine Botschaft an Weihnachten. Und da dürfen wir, ich möchte niemandem Weihnachten kaputt machen, da dürfen wir uns drüber freuen. Gott hat sich erniedrigt. Und der Satz geht weiter. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Geboren, um zu sterben und aufzuerstehen. Das gehört auch dazu. Vers 9. Und achtet auf die Zeitform. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Er hat ihm diesen Namen verliehen. Das ist unser Herr Jesus, auch wenn ihn niemand von uns bisher gesehen hat. Aber wir werden ihn sehen. Aber jetzt gilt schon, er hat einen Namen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich gehe nochmal zurück hier zu diesem Schaubild und ich möchte vier Stellen, die ich da auch so ein bisschen markiert habe, mit einem Bibeltext jeweils hervorheben, und ich lade euch ein, ich werde es immer vorlesen, das ist die Schlachterübersetzung, habt ihr gemerkt, aber benutzt gerne euer eigenes Schwert und schlagt das mit nach. Wir schauen uns mal diesen ersten Punkt einmal genauer an. Es sind immer vier Bibelstellen und es ist mir ein Anliegen, dass wir das gemeinsam lesen. Also wir gucken mal auf diesen ersten Punkt. Mit wem haben wir es in der Adventszeit zu tun? Galater 4, 4 bis 7. Ich muss immer hier so ein bisschen schräg gucken, weil ich dann erst sehe. Okay, Galater 4, 4 bis 7. Jetzt seht ihr es auch. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Aber, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ja, wir dürfen an Weihnachten besonders auch daran denken. Es hat diesen Zeitpunkt gegeben, wo sich die Prophezeiungen erfüllt haben, wo Gott das alles so wunderbar zusammengeführt hat, dass alles genau so gelaufen ist, wie er es vorausgesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr mal darüber nachgedacht habt. Allein diese Volkszählung und Josef muss dann nach Bethlehem und dann erfüllt sich dadurch Bethlehem. Also, da sind so viele Sachen drin. Ich sage das jetzt bewusst mal an die Geschwister, die schon so hier auch in diesem Kontext aufgewachsen sind, christlich sozialisiert, Klammer auf, ist ein Riesensegen. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, Klammer zu. Aber packt uns das noch? Oder ist das alles schon so, ja, kenne ich. Dass Gott das wirklich alles so zusammengeführt hat. Er sitzt im Regiment und wir sehen an Weihnachten, dass ihm nichts aus dem Ruder läuft. Gar nichts. Er hat es genau geplant, vorhergesagt. Und genau so ist es eingetroffen. Und vielleicht hat sich Josef gedacht, oh, warum muss ich jetzt bis nach Bethlehem? Vielleicht war ihm gar nicht bewusst, was der größere Zusammenhang ist. Leute, vielleicht ist uns oft nicht bewusst, was der größere Zusammenhang ist. Und wir stecken in unserem Alltag und denken vielleicht, oh. Gott hat den Überblick und den behält er auch. Den wird er sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Egal, was gerade passiert. Ich bin sehr dafür, dass wir uns informieren und uns in den Nachrichten auch damit beschäftigen, was los ist. Aber man kann das auch dahingehend übertreiben, dass man nur noch getrieben wird von dem und dem und dann jetzt wieder das treffen und hoffentlich kommt da was bei raus. Und schlag mal auf, den Anfang der Offenbarung. Für mich war das so ein Augenöffner, als ich eine Auslegung zu diesem Buch mal gelesen habe. Und wisst ihr, wie diese Auslegung anfing? Das die allererste Seite bei euch. Ich weiß nicht, was bei euch als Überschrift in dem Buch der Offenbarung steht. Wisst ihr, was bei mir hier steht? Da steht nicht Offenbarung des Johannes. Da steht Offenbarung Jesu Christi. Die hat Johannes erhalten und hat sie festgehalten, weil es Gottes Auftrag war. Aber habt ihr mal das Buch der Offenbarung gelesen unter der Perspektive, Jesus Christus hat alle Macht. Und wenn du dann diese Stellen liest, die auch schwer auszulegen sind, ja, wo ich auch viele Fragen habe, aber achtet mal darauf, was da steht. Es wurde gegeben, es wurde begrenzt, noch nicht, aber taste die nicht. Da merkst du, das ganze Buch zeugt von der Macht Gottes, von der Macht Jesu. Da gerät nichts aus den Fugen, gar nichts. Es passiert alles genau so, wie Gott es gesagt hat und wie Gott es will. Und er führt es in Jesus Christus aus. Leute, was für eine herrliche Botschaft. Das ist der Herr, an den ich glaube. Und ich kann noch so viele Nachrichten gucken und sagen, Hilfe, meinem Herrn Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ist es der Herr, an den du auch glaubst? Merken das die Leute in deinem Alltag? Ja, lasst uns wachsam sein. Die Jahreslosung, die auslaufende, ist ja immer noch, prüft alles, das Gute behaltet. Ich habe das schon oft gesagt, ich wünschte mir, man hätte in den Losungstext mit reingenommen, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das gehört auch zum Prüfen dazu. Und das ist die große Herausforderung in unserer Gesellschaft. Wir haben so viel Böses in einer Lichtgestalt. Da ist es ganz einfach, über das Gute zu sprechen. Aber inwiefern meiden wir das Böse in jeder Gestalt? Gerade wenn es als Engel des Lichts daherkommt. Ich habe euch ein Beispiel ganz am Anfang genannt. Du bist toll, du bist wertvoll. Das ist alles richtig. Aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen du bist perfekt, so wie du bist, und du bist geliebt, so wie du bist. Riesenunterschied. Und das ist oft dieses Engel des Lichts. Hör auf dein Herz, folge deinem Herzen. Jesus hat niemals gesagt, folge deinem Herzen. Er hat gesagt, folge mir. Und wie der Sam Albury das mal so schön gesagt hat, Jesus hat niemals gesagt, dass das Herz die Lösung deiner Probleme ist. Jesus hat ganz deutlich gemacht, das Herz ist die Quelle deiner Probleme. Und Jesus ist gekommen, um dir ein neues Herz zu schenken. Das ist eine frohe Botschaft. Aber sie geht viel mehr in die Tiefe, als wenn wir Jesus so darstellen, als wäre er der Guru. Ich bin ja toll, so wie ich bin, und jetzt kommt er noch dazu und macht mein Leben noch besser. Das ist nicht das Evangelium. Er ist gekommen, um uns neu zu machen, um uns ein neues Herz zu schenken. Das ist keine Diskriminierung des Menschen. Das ist die Menschen, die Wahrheit sagen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ohne Jesus sind wir tot. Das gehört zur Botschaft dazu. Wann hast du das letzte Mal über solche Begriffe wie Retter und Heiland nachgedacht? Wenn du sagst, Jesus ist mein Retter, dann heißt das, er musste dich von etwas retten. Wenn du sagst, Jesus ist mein Heiland, dann musste er etwas heil machen. Wir sagen nicht, Jesus macht dein Leben noch besser, dein Lebensoptimierer. Das ist nicht das Evangelium. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich und er liebt sich. Und er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn dafür hingegeben hat. Ich glaube, Ralf, du weißt es heute Morgen. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede und ein bisschen auf die Uhr gucke. Aber das ist mir so ein Anliegen. Du hast es gesagt, dass ein Lamm wie geschlachtet. Ja, das ist mit Sicherheit kein schöner Anblick. Aber es ist ein herrlicher Anblick, weil wir auf unseren Herrn schauen. Jesus ist im Garten Gethsemane. Dreimal betet der ganz Mensch Jesus, ich weiß nicht, wann du die letzte Stelle mal in dem Bewusstsein gelesen hast, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann bitte. Der Mensch Jesus betet, eigentlich möchte ich das nicht. Aber er ist eben auch ganz Gott. Und das Gebet endet mit, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und deshalb stehe ich hier als Kind Gottes. Und hätte es eine andere Möglichkeit gegeben als das Kreuz, Gott hätte doch spätestens in dem Moment eingegriffen. Es gibt keinen anderen Weg. Merkt ihr, das ist nicht das kleine schnucklige Kindchen in der Krippe. Ich will euch damit nicht nerven. Ich hoffe, der Gedanke kommt rüber. Das ist mein Herr Jesus. Und Gott hat sich so klein gemacht. Und Offenbarung, es ist die Offenbarung Jesu Christi und nicht die Offenbarung von Johannes. Er hat sie dann niedergeschrieben. Jesus bleibt der Herr und Heiland. Und wenn wir nochmal in Galater zurückgehen, da geht diese Stelle nämlich weiter. Und darauf möchte ich einfach nur euren Blick nochmal richten und dann auch zu der nächsten Stelle gehen. Galater 4. Mit wem haben wir es zu tun? Das ist der Punkt. Galater 4. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und dann steht ein Komma bei mir in der Bibel. Das ist ein Zusammenhang, da geht's weiter. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dieses Loskaufen, das hat er dadurch getan, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt. Lasst uns das Gesamte im Blick behalten. Keine Sorge, ich gehe da zügig durch. Kommen wir zu dieser zweiten Stelle. Und diese zweite Stelle wird uns ja an unterschiedlichen Stellen in der Bibel beschrieben, als Jesus wieder zurück zum Vater geht. Und ich möchte die paar Verse aus der Apostelgeschichte vorlesen. Dürft ihr gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und dann steht dann, da kehrten sie nach Jerusalem zurück und so weiter. Ich glaube, man kann diese Stelle völlig aus dem Zusammenhang gerissen, so dafür benutzen zu sagen, oh ja, immer diese Perspektive Himmel, guck mal, selbst da, die Engel haben denen ja gesagt, was guckt ihr da die ganze Zeit zum Himmel, weiter geht's. Vielleicht gibt's diese Gefahr tatsächlich, ja, dass wir uns so sehr mit dem Himmel beschäftigen, dass wir im Hier und Jetzt gar nicht mehr sind. Ich glaube, unsere Gefahr in Deutschland ist eigentlich eher eine ganz andere. Ist uns eigentlich bewusst, dass das hier nicht unser Zuhause ist? Wie gut haben wir es uns eigentlich hier so eingerichtet? Ja, das mit dem Himmel, das haben wir geklärt, aber eigentlich lebt sich's doch eigentlich ganz gut hier. Ich fand das so cool, in der E-Mail schrieb mir mal irgendjemand, ich glaube, das war auch im Rahmen dieses Reha-Kreises, vielleicht weiß Ralf, wer das ist, der hat in seiner Fußnote unten stehen, auf der Durchreise. Und ich habe es erst nicht gecheckt. Ich habe wirklich so gedacht, ist der gerade dienstlich unterwegs und der schreibt von unterwegs oder so. Es gibt ja auch dieses von meinem, was weiß ich, Gerät gesendet und so. Bis ich dann irgendwann, glaube ich, also ich wage zu behaupten, ich habe es verstanden, er meint damit tatsächlich, er ist hier nicht zu Hause. Er schreibt als jemand, der auf der Durchreise ist. Finde ich total cool. Liebe Grüße XY auf der Durchreise. Das ist eine Haltung, die da durchspricht. Ja, genau, das ist hier nicht unser Zuhause. Wir dürfen ganz viel genießen von dem, was Gott uns hier zur Verfügung stellt. Aber das hier ist die Fremde, es ist nicht die Heimat. Und deshalb ist dieser Blick Richtung Himmel ganz, ganz wichtig, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das heißt dann hier von den Aposteln weiter, sie kehren zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt und so weiter. Ja, wir sind im Hier und Jetzt und wir sind Diener unseres Herrn und haben ganz konkrete Aufträge. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus in derselben Weise wiederkommen wird, wie die Jünger ihn damals in den Himmel haben auffahren sehen. Und dann sind wir in dieser langen Zeit, ich hatte eben schon was zu diesem Punkt der Entrückung gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das ein anderer Zeitpunkt ist als die sichtbare Wiederkunft unseres Herrn für alle. Schlag mal 1. Thessalonicher 4 auf. Da wird das beschrieben, übrigens als Ermutigung. Das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren hier. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Denn die waren ja damals auch in einer Situation, wo dann auch schon viele heimgegangen waren. Was ist denn jetzt mit denen? Und dann heißt es, 1. Thessalonicher 4, Abvers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Übrigens, interessant, da steht Entschlafenen, da steht nicht die Gestorbenen. Wie reden wir als Kinder Gottes über den Tod und das Sterben? Leute, das macht einen Riesenunterschied. Wenn wir im Rahmen der Auferweckung von Lazarus, von Jesus hören, wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben, dann dürfen wir in Christus sagen, dass wir vor Gott nicht sterben werden. Das, was sterben wird, wenn ich auf dem Nachhauseweg nachher einen Unfall habe, und dann ist das nicht der Christian. Das ist nicht der Christian. Es ist ein Teil von dem, was Christian im Hier und Jetzt ausmacht. Aber es ist die Schale von Christian, die beerdigt wird. Der Christian wird nicht beerdigt. Das ist ein Riesenunterschied, auch in unserer Sprache. Und deshalb liebe ich dieses Heimgegangen. Vielleicht schmunzeln da die Jüngeren, ja. Aber ich glaube, dass es auch eine Generation auch vor uns gab, die noch viel mehr in diesem Bewusstsein vielleicht oft gelebt hat. Heimgegangen. Nach Hause gehen. Entschlafen. Und ich habe mir angewöhnt, auch bei unseren Kindern in der Familie ganz bewusst, wenn ich weiß, sie sind als Geschwister heimgegangen, dass ich dann wirklich sage, sie sind jetzt bei Jesus. Und bewusst nicht sage, sie sind gestorben. Das ist ein Unterschied in der Denke. Wenn wir damit meinen, sie sind jetzt nicht mehr hier, dann ist das was anderes. Das müssen wir dann aber auch klar machen. Aber es macht einen Unterschied. Papa ist gestorben oder Papa ist jetzt nicht mehr hier. Er ist bei Jesus. Wir haben eine bessere Geschichte weiterzugeben. Und da heißt es hier von Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also die Entschlafenen werden nichts verpassen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn. In die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und wisst ihr, wie dieser Abschnitt aufhört? So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ein klares Verständnis von unserem auferstandenen Herrn, wo er ist und was mit uns geschieht, führt zu Trost. Trost. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und ich glaube, dass es danach noch einen anderen Zeitpunkt geben wird, und damit komme ich zum Schluss. Hier steht, wir werden entrückt zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Aber eben hieß es doch, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er auch wiederkommen. Lasst uns mal den letzten Punkt noch anschauen. Zacharja 14, 1 bis 5. Gehen wir bewusst ins Alte Testament rein. Und da wird das beschrieben, die Ankunft des Herrn auf dem Ölberg. Und ich gehöre zu den Leuten, die die Bibel so verstehen, dass das eine andere Situation ist als die, die wir gerade in Thessalonicher gelesen haben. Zacharja 14, 1 bis 5. Und wenn du jetzt hier auf deinem Stuhl sitzt und sagst, oh, auch so ein Typ, der das so sieht, halt dich nicht zu sehr damit auf. Frag dich eher, was sagen diese Stellen über unseren Herrn Jesus? Darum geht's mir. Zacharja 14, 1 bis 5. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Hier ist die Rede von Israel und den Heidenvölkern. Und es ist auch ein harter Text. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln, und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen, der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und jetzt, aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Ich verstehe das wörtlich. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Bis dahin. Und schlagt mal bitte noch die letzte Stelle auf. Offenbarung 19. Advent, Advent, wer Jesus kennt. Ich liebe diese Stelle in der Offenbarung und ich sage da ganz oft zu, das ist mein Herr Jesus, das ist der Herr, an den ich glaube. Und mit mein Herr Jesus meine ich nicht, ich zimmer mir den so zurecht, wie ich den gerne hätte, sondern der Herr Jesus, den ich gar nicht fassen kann, der mein persönlicher Herr und Heiland ist. Offenbarung 19, 11 bis 16. Er ist nicht mehr das kleine Kind in der Krippe. Und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Da wird deutlich, dass es um Jesus geht. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du das angenommen hast, dass Jesus Christus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann darfst du sagen, das ist auch mein Herr Jesus. Und wenn noch nicht, dann laden wir dich ein, die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus zu klären. Genauer formuliert, Jesus hat schon alles dafür getan, um diese Beziehung zu klären. Es liegt an dir, das anzunehmen. Und das ist deine Entscheidung. Gott hat sich keine Marionetten geschaffen. Und er lädt ein und noch ist Gnadenzeit. Es ändert nichts daran, dass Jesus Christus der König der Könige ist und der Herr der Herren. Ich komme zum Schluss und möchte das nochmal auf unsere Praxis auch beziehen. Einfach als ein paar Gedankenanregungen. Wenn du möchtest, kannst du dir davon gleich auch ein Foto machen, einfach mit in den Alltag nehmen. Inwiefern ist unser Blick oft reduziert auf zurück und jetzt? Ein bisschen konkreter. Als Kinder Gottes haben wir eine hoffnungsvolle Perspektive. Lasst uns die auch gerade in der Adventszeit immer wieder auch erweitern. Nicht nur der Rückblick, sondern auch das Hier und Jetzt und der Blick nach vorne. Der zweite Punkt. Inwiefern reduzieren wir Jesus auf das Kind in der Krippe? Liebe Geschwister, lasst uns das Evangelium ernsthaft verkündigen. Mit aller Ernsthaftigkeit, weil Jesus Christus der Herr der Herren und der König der Könige ist. Ich möchte es noch ein bisschen konkreter machen. Ich habe da hinten gesehen, ihr habt ein Buch, ich war ein bisschen früher da, die Eigenschaften Gottes. Ich kannte das vorher noch nicht, finde ich sehr gut, dass das auch mal so entfaltet wird in so einem Kinderbuch. Da geht es um Gott, aber Jesus als der Sohn Gottes, als Gott, finde ich, hat auch ganz viel damit zu tun, inwiefern thematisieren wir in unseren Familien und auch in der Gemeinde die aktuelle und künftige Stellung Jesu. Was ich damit meine, ist Förderung von Ehrfurcht und Anbetung. Mit wem haben wir es zu tun? Ich zucke immer zusammen, wenn es so heißt, Jesus möchte dein Freund sein. Leute, ich glaube, es ist wirklich gut gemeint, wirklich gut gemeint. Und ich beschäftige mich viel mit Pädagogik und ich glaube wirklich, dass es auch gerade bei kleinen, jungen Kindern, dass dieses hast du deine Schuld zum Kreuz von Golgatha gebracht? Ich überspitze das jetzt mal bewusst. Wie sollen die das denn überhaupt verstehen und verarbeiten? Ich rede jetzt von 3-, 4-, 5-Jährigen. Ich verstehe, dass man da Unterschiede macht. Ich glaube, das ist oft gut gemeint. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Jesus möchte dein Freund sein und Jesus möchte, dass du ganz nah bei ihm bist. Das verstehen auch Kinder. Ich bin so froh, dass Jesus viel, viel mehr ist als ein Freund. Wir singen oft dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Ich finde das Englische da besser, da steht, what a friend we have in Jesus. Welchen Freund haben wir in Jesus? Das macht sprachlich auch einen Unterschied. Und das Schöne aber an diesem Lied ist, dass es dann auch weitergeht. Oh, es geht direkt weiter. Oh, wie hoch ist er erhöht? Oder achtet mal auf das, was wir ganz am Ende bei diesem Lied singen. So ist Christus alles, König, Priester und Prophet. Es hat nichts mit, hey, mein Buddy zu tun. Ich finde das bezeichnend, dass Johannes, der Jünger, nicht der Täufer, Johannes der Jünger, von dem es heißt, der Jünger, den der Herr liebte, der eine ganz innige Gemeinschaft mit Jesus hatte in der Zeit, als er dem auferstandenen und verherrlichten Herrn begegnet, siehe Anfang der Offenbarung, sagt nicht Johannes, hey, mein Kumpel, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, schön, dass du da bist. Wisst ihr, was seine Reaktion ist in der Begegnung mit dem verherrlichten Herrn? Er fällt zum Boden wie tot. Aber er erlebt den Herrn, der die Hand auf ihn hält und sagt, fürchte dich nicht. Das ist mein Herr Jesus. Ich brauche keine Angst vor ihm zu haben, aber ich möchte Ehrfurcht vor ihm haben. Er ist nicht mein Buddy. Lasst uns darauf achten, wie wir das auch in Familie weitergeben. Er möchte, dass du ganz nah bei ihm bist. Aber er ist so viel mehr als ein Freund. Inwiefern ist der Herrschaftsanspruch Jesu Thema in unserem persönlichen Leben? Und jetzt habe ich das bewusst in Anführungszeichen gesetzt, damit ich nicht missverstanden werde. Das Wichtigste, was der Herr für uns getan hat, ist sein Sterben am Kreuz und sein Auferstehen. Deshalb ist das nur in Anführungszeichen gesetzt. Ich möchte damit sagen, dass wir gerade in der Arbeit mit Heranwachsenden, auch mit Teenies und Jugendlichen, dass wir auch an den Punkt kommen müssen, dass Jesus auch der Herr ist. Er hat auch einen Anspruch an dein Leben. Es ist nicht so, dass Jesus dich einfach erlöst hat und jetzt kannst du machen, was du willst, weil die Fahrkarte in den Himmel ist ja gelöst. Also kannst du theoretisch machen, aber das ist jetzt nicht mein Verständnis von Nachfolge. Jesus stellt auch einen Anspruch an unser Leben. Und ich sage euch das aus eigener Erfahrung. Ich wollte beruflich eigentlich was ganz anderes machen. Gott hat die Wege anders geführt. Er ist nicht mein Lebensguru, der alles in mir hervorbringt, was sowieso schon da ist. Und dann hilft er mir noch, mein Leben zu optimieren. Jesus hat auch einen Platz für dich. Das ist eine wichtige Botschaft. Gott hat auch einen Platz für dich, eine wichtige Botschaft für die nächste Generation. Der Satz sollte aber noch weitergehen. Es kann sein, dass dieser Platz nicht der ist, den du dir selbst aussuchen würdest. Aber er ist bei dir. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Also frag Gott danach, was er für dein Leben möchte. Du wirst Entscheidungen treffen müssen. Er hat dir Freiheit gegeben. Aber rede mit deinem Chef darüber, wo er dich haben will. Das ist was ganz anderes als diese Selbstbestimmung, Selbstbestimmung, Selbstbestimmung. Ich bestimme selbst. Mit dieser Blase wachsen unsere Leute aber auf. Ich sage das als Pädagoge. Nicht, du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Das nicht, sondern Gott hat auch einen Platz für dich. Und er möchte dir helfen, in Christus, in dem zu wandeln, was er schon für dich vorbereitet hat. Das ist eine wundervolle Botschaft. Aber das rückt die Verhältnisse zurecht. Inwiefern lassen wir uns mit Freude auf die Wiederkunft Jesu füllen, mitten in dieser Adventszeit? Es geht nicht um Flucht vor dem Alltag, sondern um Ausrichtung und Hoffnung im Hier und Jetzt. Ich möchte schließen mit einem Bild. Ich wünschte mir, ich habe mal darüber nachgedacht, gestern mit meiner Tochter darüber gesprochen, eigentlich bräuchten wir alle so einen Adventskranz. Wirklich. Ich weiß, es gibt diesen Spruch, und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Ha, 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 ha. Ja, witzig. Aber eigentlich bräuchten wir alle so einen Adventskranz. Wirklich. Es geht weiter. Wir leben im Advent. Und er hat uns noch nicht zu sich geholt. Aber das wird er tun. Er wird wiederkommen. Für uns und auch für alle sichtbar als Herr und Heiland. Es gibt diesen wundervollen Vers, den möchte ich uns als Kinder Gottes mitgeben. Und wer es noch nicht angenommen hat, Leute, lasst euch einladen, damit ihr auch diesen Vers, der hier in Hebräer zu sehen ist, wirklich für uns ganz persönlich gilt. Ich darf den in Christus für mich in Anspruch nehmen. Und Jesus lädt dich ein, sein Sterben anzunehmen, seine Erlösungstat am Kreuz anzunehmen, dadurch ein Kind Gottes zu werden, weil Gott dir neues Leben schenkt. Das ist nicht unsere Bekehrungstat, das ist Gottes Handeln, das uns neu macht, damit du auch das hier für dich in Anspruch nehmen kannst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Gott segne euch in diesem Advent.